Ja, dann möchte ich Sie alle, die Sie jetzt hier dabei sind, zuschauen, zuhören, an unserer Diskussion Essen und andere verlockende Dinge teilnehmen im Namen der Guardini-Stiftung Berlin sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie die folgenden 90 Minuten mit Ihrer Aufmerksamkeit uns begleiten wollen. Leider können wir aufgrund dieser pandemischen Situation die Veranstaltung immer noch nicht sozusagen vor Ort als Präsenzveranstaltung durchführen. Ich finde das schade, aber es ist immerhin nun im virtuellen Format die Möglichkeit, die Diskussion doch durchzuführen. Die Veranstaltung wird als Auftaktveranstaltung eine Reihe von insgesamt 12 Themenabenden heute stattfinden, die unter dem Titel steht Brücken statt Brüche, Kultur und Nachhaltigkeit, gefördert von der Bundesregierung und der Beauftragten für Kultur und Medien. Zum heutigen Abend, wir werden eine Stunde etwa in der Panel-Diskussion diskutieren und anschließend die Debatte öffnen für Ihre Fragen, die Sie zuschauen, die Sie zuhören. Sie können Ihre Fragen während der Veranstaltung im Chat unten aufschreiben und Frau Löwe wird sie dann sortieren und der Runde der Diskutanten nach einer Stunde etwa vorlegen. Brücken statt Brüche, warum dieses Rahmenthema? Die Zukunft, der Leitbegriff unserer modernen Fortschrittszivilisation, verliert, wenn ich das richtig sehe, gerade jene Eigenschaften, die die klassische Moderne bisher ausgezeichnet haben, nämlich vielversprechend, glänzend und verlockend zu sein. Stattdessen beherrschen zusehends ziemlich negative Bilder und eher Zukunftsängste die öffentliche Diskussions- und Gemütslage. Ich denke, das verdankt sich hauptsächlich dem Umstand, einem Umstand, der in der Wissenschaft nicht allzu häufig vorkommt. Die Datenlage für die Zukunft wird zunehmend komplexer und zugleich genauer. Die einheitliche Richtungen, die diese Daten deuten, erreicht die Gesellschaft in Szenarien von Umweltzerstörung und Klimakatastrophe. Es scheint sich, wenn hier nicht eine große Täuschung vorliegt, ein nie dagewesener Zivilisationsbruch mit globalen Auswirkungen vor uns anzubahnen. Und vor diesem Hintergrund stellen sich Fragen nach Brücken in die Zukunft und über einige dieser Fragen wollen wir heute diskutieren. Dazu begrüße ich ganz herzlich in der Runde der Diskutanten Frau Carla Ulrich hier in Berlin, Herrn Harald Lemke in Salzburg und Herrn Frank Trentmann in London.
Hallo.
Guten Abend.
Hi.
Vielleicht ein paar Worte zu Ihnen, die Sie mitdiskutieren wollen. Carla Ulrich ist eine junge Wissenschaftlerin an der Humboldt-Universität. Sie beschäftigt sich vor allem mit den sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Landwirtschaft sowie dem Konsum von Landwirtschaftserzeugnissen. Außerdem ist sie Teil der Jugendorganisation von Slow Food und beschäftigt sich damit natürlich mit Fragen der Ernährung und letztlich auch der Klimapolitik. Sie vertritt hier und heute zudem ein Projekt, das sich Die Gemeinschaft nennt. Das ist ein Verein, der sich selbst als ein Netzwerk von handwerklich arbeitenden Lebensmittelproduzentinnen und Gastronominnen versteht, die gemeinsam Verantwortung für unsere Esskultur tragen will. Harald Lemke versteht sich analog zu freischaffenden Künstlern als freischaffender Philosoph und als solcher publiziert er Bücher zu Ethik, Ästhetik und Anthropologie. Er lehrt an der Universität Salzburg und ist Direktor des Internationalen Forums Gastrosophie. Er selbst bezeichnet sich als Gastrosoph. Er wird dazu bestimmt noch etwas sagen. Gemeint ist, so viel vorweg, damit eine Philosophie des Essens. Und man kann, soweit ich sein Werk jetzt kennengelernt habe, sagen, dass seine Betrachtungen rund um die Nahrungsaufnahme kreisen und keinen Aspekt unserer Esskultur oder vielleicht auch Essunkultur unberührt lassen. Frank Trentmann ist in seinen global wie sachlich weit ausgreifenden kulturhistorischen Forschungen seit vielen Jahren den Dingen und Produkten auf der Spur, dem Reiz, den Verlockungen und den Folgeproblemen der Gegenstände, mit denen wir unsere Welt so reichlich ausstatten. Er lehrt als Professor an der Universität London und seine Forschungen zur Alltags- und Konsumgeschichte gehören auf diesem Feld zu den Standardwerken. Sein Blick auf die beständig anwachsende Welt der Dinge, Trentmann spricht selbst in seinem jüngsten Buch von der Herrschaft der Dinge, kann uns helfen, die materielle Kultur genauer zu begreifen, zu der ja nicht zuletzt auch eben das Essen gehört. Ich möchte gerne mit einer Frage an Frau Ulrich in die Debatte einsteigen. Sie arbeiten, wie ich gesagt habe, für den Verein oder den Zusammenschluss einiger aktiver Personen mit dem Namen Die Gemeinschaft und bei Slow Food Deutschland. Welche Anliegen und welche Ziele treiben Sie denn dabei an?
Ja, das erkläre ich gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Es freut mich sehr und guten Abend an alle. Also Die Gemeinschaft, das ist ein Netzwerk von LandwirtInnen, KöchInnen und LebensmittelhandwerkerInnen, was 2017 entstanden ist. Und unser großes Ziel ist, mehr Zusammenarbeit zu fördern zwischen den verschiedenen Disziplinen des Lebensmittelsystems, weil genau wie es zwischen der Gesellschaft und der Landwirtschaft in den letzten Jahren eine große Entfremdung stattgefunden hat, finden wir, dass es auch eine große Entfremdung zwischen den verschiedenen Bereichen und zwischen den verschiedenen Disziplinen gegeben hat. Und das wollen wir ändern. Wir wollen uns mehr gegenseitig unterstützen. Wir wollen unser Wissen miteinander teilen. Und genau, und was es ganz konkret bedeutet, ist, dass wir zum Beispiel in unserer Gemeinschaft verschiedene Restaurants haben, die sich dann zum Beispiel ein Tier teilen von einem Landwirten, oder dass wir, dass Köche zusammen mit den LandwirtInnen langfristige Anbaupläne machen, oder zum Beispiel, dass wir große Logistikprobleme zusammen angehen. Genau, das ist so unsere Denkweise, dass wir uns mehr gegenseitig unterstützen. Und wie wir das machen, ist durch zwei Bausteine. Einmal viel Netzwerkarbeit. Wir machen viele Veranstaltungen und schaffen viele Plattformen für den engen Austausch von all diesen Leuten. Und auf der anderen Seite machen wir viele Bildungsformate, damit man als Person, die in der Küche steht oder die Metzgerin ist, besser versteht, wie entsteht dieses Produkt, was ich gerade vor mir habe, und wie funktioniert Landwirtschaft und wie arbeitet auch die andere Person, die vor mir oder die nach mir arbeitet. Und all das machen wir, um diese kulinarischen AkteurInnen dazu zu ermächtigen, bessere Entscheidungen zu treffen und auch in der Lage zu sein, diese Entscheidung umzusetzen. Also das ist so grob, genau, die Gemeinschaft. Ja.
Das heißt, es ist ein ziemlich komplexer Ansatz, den Sie verfolgen. Ich denke, das dürfte Herrn Lemke gar nicht so fremd sein, wenn man auf das Thema des Essens blickt. Sie selbst, ich hatte es erwähnt, bezeichnet sich als Gastrosoph. Ich würde gerne wissen, was Sie darunter verstehen, was bedeutet für Sie Essen und warum ist, wie Sie sagen, das Essen ein weltbewegendes Ereignis?
Genau. Warum ist das ein weltbewegendes Ereignis? Ich glaube, zunächst einmal, wenn wir jetzt, so wie wir das jetzt hier tun, über das Essen nachdenken, dann ist es erstmal noch relativ ungewöhnlich. Also meistenteils ist unser Ernährungsbewusstsein doch ziemlich fragmentarisch. Man assoziiert erstmal, sagen wir mal verkürzt, das, was auf dem Teller liegt und verbindet eigentlich die Idee, das Essen, Nahrungsaufnahme, also von außen nach innen, das ist ja auch nicht falsch. Stoffwechselvorgänge funktionieren schon auch so, dass wir Zeug brauchen, dass wir einführen. So. Aber es ist eben so, dass das Essen muss halt eben von irgendwo herkommen, muss produziert sein, vermarktet und so weiter. Wir schaffen jedes Mal auch Welt. Also wir konsumieren nicht nur Welt beim Essen, sondern wir schaffen Welt und eine komplexe Welt. Und wenn man so will, weil Sie das jetzt auch so angesprochen haben mit der Gastrosophie, das ist im Grunde genommen nur der Versuch, begrifflich das zu markieren, dass man das Essen so groß denkt, wie es ist und eben nicht so klein macht, wie wir es gewohnt sind. Das nenne ich mal die Gastrosophie.
Gut, also ein großer, ein umfassender Blick, der keinen Aspekt unbeleuchtet lassen möchte. Von den Fäden, die sich ausspinnen, bis wir dann zum Schluss irgendwas auf dem Teller vorfinden. Ich würde gleich, um die erste Runde sozusagen zu komplettieren. Herr Trentmann, als Historiker erforschen Sie die Geschichte des Konsums, von dem das Essen ein Teil ist, aber mit Sicherheit nicht der überwältigendste Teil. Was ist denn so grob skizziert Ihr wissenschaftlicher Blick auf den Konsum? Und warum betreiben Sie so leidenschaftlich als Wissenschaftler Konsumforschung? Und als noch Anschlussfrage, worin unterscheidet sich denn der moderne Konsum, in dem wir uns befinden, von früheren Konsumformen?
Jetzt haben Sie große Fragen gestellt.
Ja, das muss ja wohl.
Das ist ja auch richtig. Letzten Endes, also da kann ich an die Kollegen, die eben gesprochen haben, anknüpfen. Also ein Grundanliegen für Historiker ist zu verfolgen, wie eben diese Systeme, die eben angesprochen wurden, die Essenssysteme und die Zusammenhänge zwischen dem einzelnen Konsumenten und globalen Lebensmittelsystemen, wie die überhaupt zustande gekommen sind. Das ist also ein Anliegen, was wir als Historiker haben. Das andere ist ein eher gegenwärtiges Problem. Der Konsum ist nun ein riesengroßer, zentraler Teil unserer heutigen Gesellschaften, der uns viele Probleme aufwirft. Also das Klima ist eins, aber Ungleichheiten zum Beispiel ist ein anderes. Und daher stellt sich dann natürlich die Frage, wie, wenn wir daran was ändern wollen, müssen wir verstehen, wie wir dahin gekommen sind, wo wir im Moment sind. Und das führt dann dazu, dass so bestimmte Grundannahmen, die wir mit uns heute mittragen, warum wir so konsumieren, wie wir konsumieren, warum Konsum wichtig ist, hinterfragt werden können. Und ein großes Fragezeichen ist eben, inwieweit wir heute in einer sehr eigentümlichen Situation stecken. Also es gibt so den, ich würde mal sagen, der größte Mythos eine der großen Mythen in der Geschichte der Neuzeit ist, dass dann irgendwann in den 1950ern und 60ern es dieses Wirtschaftswunder gab und dann fingen die Leute an, es sich endlich gut gehen zu lassen und entdeckten den Konsum und zuvor in Gesellschaften haben die Leute sparsam gelebt und wussten ganz genau, was sie essen und wo es herkam. Und das ist eben großer Unsinn. Nicht? Also wir sind letzten Endes diese Nachkriegswelle des Konsums, in der wir jetzt noch immer drinstecken, ist eine große Welle in einem Ozean von vorigen großen Wellen, die wir bis so ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen können. Das heißt, wenn wir was ändern wollen, können wir nicht den Fehler machen, dass wir denken, wir haben es mit sehr jungen, kurzfristigen Problemen zu tun, die wir schnell irgendwie aushebeln können. Nicht? Da gibt es also lange historische Traditionen. Das Letzte, was ich noch sagen würde, ist, wo die Geschichte eben ganz interessant ist, ist, dass letzten Endes die Geschichte so ein großes Laboratorium ist, in dem Gesellschaften immer wieder konfrontiert wurden mit neuen Lebensmitteln, die dann anfangs exotisch waren und erst später so normalisiert wurden, mit Herausforderungen, wie sie ihre Lebensmittelsysteme transformieren wollen, mit Krisen wie Krieg und Depressionen, die großen Druck auf Konsumenten wie auch Bauern produzierten. Aus diesen Krisen kann man eben so ein bisschen fürs Heutige lernen, weil Gesellschaften nicht einfach so automatisch mitgelaufen sind, sondern in der Vergangenheit Städte und Gemeinden und Regierungen versucht haben zu intervenieren und den Konsum zu ändern, ganz bewusst. Das wird heute leicht vergessen, weil wir so grundsätzlich annehmen, dass keiner uns in unsere privaten Konsumgewohnheiten einmischen soll. Aber die sind letzten Endes ja verankert in großen gesellschaftlichen Veränderungen. Ja. Also die Geschichte ist letzten Endes interessant, meiner Ansicht nach, weil sie für die Diskussion, wie wir Konsum ändern können, neben den dominanten Wirtschaftswissenschaften einen ganz anderen Blick darauf werfen kann.
Ja, das fand ich auch das Hochspannende an Ihrem Buch, dass man diese Konsumschübe oder zyklischen Entwicklungen sehr schön nachvollziehen kann. Trotzdem gibt es doch sozusagen im letzten Jahrhundert oder in den letzten anderthalb Jahrhunderten eine signifikante Veränderung. Ich habe da ein Bild vor Augen, als ich als Junge, als Kind auf dem Bauernhof meiner Großeltern, ein jahrhundertealtes Gebäude, kam, erlebte ich dort, dass es eigentlich nur sehr wenige Dinge gab in diesem Haus. Und die waren lange im Gebrauch. Also außer der täglichen Zeitung gab es eigentlich fast nichts Neues dort. Und das hat sich doch jetzt grundstürzend verändert. Und ich glaube, mit einer wachsenden Dynamik in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, vielleicht ganz kurz, wann beginnt denn die Norm vom Hyperkonsum, von dem ständig Neuen und ständig Anderen gesamtgesellschaftlich sich durchzusetzen? Können Sie das kurz vielleicht noch beschreiben?
Ja, im 17. und 18. Jahrhundert. Ich weiß nicht über Ihre Großeltern.
Ja, die sind jünger gewesen.
Ich bin mir sicher, wenn wir dort eine Inventur gemacht hätten, hätten wir Gegenstände gefunden, die zum Beispiel 3-4 Generationen vorher auch nicht da waren. Nicht? Also was im 17. und 18. Jahrhundert wirklich durchbricht in den Niederlanden und insbesondere auch in England und dann in der atlantischen Welt, ist die Idee, dass neu ist gut. Nicht? Das ist also wirklich ein großer Wertewandel, dass exotische Güter und Novitäten, also neue Produkte, neue Marken, einfach höher eingeschätzt werden als die Zirkulation von alten Gütern. Und da setzt sich eben dann so die Moderne schon im 17., 18. Jahrhundert ab von früheren Konsumkulturen, wie in der Renaissance, aber auch wie in im späten Ming-China, wo eben alte Dinge hatten Wert, ne? Also ein großes Problem, was die Europäer haben, wenn sie mit ihren Galeeren nach Asien segeln, ist, dass der ganze Klimbim, mit dem sie ankommen, das sind alles neue Manufakturen und hergestellte Sachen, für die hat die Konsumwelt in China überhaupt kein Interesse. Die sagen sich, was ist das denn für ein Kinderkrams? Was wollen wir denn damit? Aber in Westeuropa setzt sich eben diese neue Güte Stempel durch, dass umso neuer, umso besser. Und das führt zu einem neuen Durchfluss, nicht? Also wo Dinge eben nicht mehr ersetzt werden nur, sondern ständig neue Gegenstände, neue Produkte hineinkommen. Das hört sich jetzt im Ersten sehr schlecht an, weil wir heute natürlich die Umweltschäden im Blick haben. Aber man darf nicht unterschlagen, dass diese Betonung des Neuen einherging mit einer neuen Innovationskultur. Also die Idee, dass man Dinge verbessern kann, erfinden kann und suchen kann in der Welt, die Welt globalisiert hat und die auch riesige Fortschritte mit sich gebracht hat.
Ja, also diese Norm der Invention und der Innovation sind in der Tat dann typische Marker für die Moderne des 17., 18. Jahrhunderts. Ich möchte gerne den Kreis ein bisschen zurückbiegen von dem allgemeinen Betrachten unserer Güterkulturen zum Essen wieder und da ein paar Problemfelder etwas näher betrachten. Zunächst mal vielleicht die Seite der Produktion, der Erzeugung und Herstellung von Lebensmitteln und da Frau Ulrich. In dem Manifest von Die Gemeinschaft habe ich folgenden Satz gelesen. Ich zitiere mal. Wir glauben an die Art von bäuerlicher Landwirtschaft, die uns die besten Lebensmittel bringt. Ich selbst habe, um noch einmal so ein bisschen biografisch anzusetzen, ich habe bis vor kurzem 25 Jahre lang in einem Dorf in Süddeutschland gelebt. Als ich dorthin zog, gab es noch 4 bäuerliche Vollerwerbsbetriebe. In den Jahrzehnten zuvor waren es noch 20 gewesen. Als wir dort wegzogen, nach 25 Jahren, gab es keinen mehr. Und auch der Biobauernhof hat jetzt gerade seinen Betrieb eingestellt. Das heißt, ist das nicht, wie soll ich sagen, wenn man jetzt auf die bäuerliche Landwirtschaft setzt, nicht ein bisschen stark so ein Retro-Projekt? Oder ist es wirklich etwas, was Zukunft verspricht?
Also erstmal finde ich es sehr interessant, dass Sie mit diesem Beispiel anfangen, weil mir ist was sehr Ähnliches passiert. Ich bin in Frankreich aufgewachsen und in dem Dorf, wo wir waren, gab es in der letzten Generation 25 Landwirte und heute nur noch 3. Und das war für mich wirklich der Ausgangspunkt für all diese Auseinandersetzungen. Diese Frage, wieso gibt es heute nur noch 3? Aber zur Frage, ob das retro ist, ich meine, ist denn das heutige industrielle Lebensmittelsystem so gut, dass wir darin unbedingt bleiben wollen? Also wir produzieren zwar unglaubliche Mengen, aber wir produzieren Lebensmittel, deren Nährstoffgehalt nicht mehr so groß ist wie vor einigen Jahren. Wir produzieren und machen dabei unseren Planeten kaputt. Die Arbeitsrechte sehen auch nicht gut aus. Also ich würde mal in Frage stellen, ob das heutige Modell wirklich so ideal ist. Genau, und was wir bei der Gemeinschaft vertreten, ist eben sehr viele kleine autonome Betriebe, die schnell selbstständig Entscheidungen treffen können und die eng in Kontakt miteinander stehen, sodass wir auch flexibler auf natürliche Schwankungen eingehen können. Genau, dass wir schnell reagieren können und wirklich uns an die Natur anpassen können. Das ist das, was wir vertreten. Und was wir aber dabei, also es geht nicht darum, dass wir zurückkehren in die Produktionsweisen von den 50er Jahren, sondern dass wir natürlich unser Wissen von heute einsetzen und natürlich auch die Technik von heute einsetzen. Aber genau, es geht vor allem darum, dieses industrielle Modell in Frage zu stellen.
Ja. Genau. Ich nehme an, Herr Lemke würde da ein bisschen mitgehen können. Wie sehen Sie oder wo sehen Sie denn die gravierendsten Probleme der Lebensmittelproduktion, wenn man jetzt sozusagen von der Produzentenseite her denkt?
Da sind ja schon ein paar Stichworte gefallen. Also die Art und Weise, wie jetzt in den letzten 150 Jahren die Menschheit mit buchstäblich mit den Lebensgrundlagen, also mit dem Erdboden umgeht. Sie haben es ja angesprochen. Vielleicht war es am Anfang in der Industrialisierung noch eine nachvollziehbare Idee, dass man das Joch des bäuerlichen Daseins, diese Schufterei irgendwie durch die Maschinen ersetzt. Aber jetzt sind wir eben weiter und haben gemerkt, okay, diese ganzen Industrialisierung, Beschleunigung, Großflächigkeit, Automatisierungsvorgänge sind in der Landwirtschaft letztlich einfach eben nicht nachhaltig. Also das spricht sich so langsam rum, dass da ein Umdenken stattfinden muss. Ich denke, retro ist es nicht. Vielleicht wäre es dann retro, wenn wir in der Tat, wie Frau Ulrich schon gesagt hat, das jetzt 1:1 wiederholen würden. Aber irgendwie die landwirtschaftlichen Methoden, Stichwort Permakultur zum Beispiel oder Terra Preta-Ansätze. Also es gibt da ein Umdenken, agronomische Forschung, multifunktionale Landwirtschaft. Es wird da weitergedacht. Aber entscheidend, glaube ich, und kulturgeschichtlich, es geht um eine Teilzeitbäuerlichkeit. Also jetzt nicht, dass wir alle irgendwie Vollzeitbauern wieder werden, aber um den Planeten irgendwie zu retten, ist es nicht falsch, glaube ich, wenn ein Großteil der Menschheit wieder eine gewisse Zeit ihres Lebens aufbringt, um die Lebensmittel anzubauen und sehr nah Landwirtschaft, also nah an den Pflanzen, an den Tieren. Das ist sehr arbeitsintensiv. Wenn wir die Maschinen weglassen, wenn wir die künstliche Düngung und so weiter, wenn wir diese Techniken ersetzen wollen mit Dingen, die nachhaltig funktionieren, dann bedeutet das ein Stück weit Aufwertung des Faktor Mensch, Menschen. Und das ist ja gerade in dieser Diskussion, wofür sind wir eigentlich gut, jetzt im Vergleich zu Robotern und der digitalen Zukunft. Dann kann man schon sagen, bei dem Stichwort Ernährungswende kommt sehr viel lebensrettende, planetenrettende menschliche Arbeit auf uns zu. Also von daher gesehen, da ist also sozusagen wäre viel zu machen.
Ja, ich habe Ihre Argumentation auch so gelesen, dass die Werf, der Drang, Dinge zu verändern, stets vor dem Hintergrund der Drohung des Untergangs der Menschheit stattfindet oder dieser globalen Bedrohung, die ja auch wissenschaftlich unterlegt ist, zu einem guten Teil. Gleichwohl, Herr Trentmann, traditionelle bäuerliche Landwirtschaft, ökologisch hergestellte Lebensmittel, wenn ich es bei Ihnen richtig verstanden habe, dann sehen Sie da eher eine kleine Nische innerhalb des Gesamtkonsums, auch des Lebensmittelkonsums. Darf ich Sie kurz zitieren? Sie schreiben, die Bereitschaft der Konsumenten, in der Zeit zurückzureisen und ihre Essgewohnheiten wieder den Jahreszeiten anzupassen, ist begrenzt. Für die meisten Verbraucher sind lokale Lebensmittel keine Alternative zum Angebot der Supermärkte, sondern eine Ergänzung. Ist also in Ihren Augen die Agrarwende, die Produktionswende in der Landwirtschaft eher ein frommer Traum?
Ja, ich sehe es eher, nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde es nur als Wippe sehen. Also Bewegungen wie Slow Food, lokales Essen und Regionalkulturen und so weiter gibt es und die sind auch wichtig. Aber man muss sie, glaube ich, in Verbindung sehen mit dem direkten Gegenteil, nämlich extrem globalisierte Landwirtschaft und Lebensmittelsysteme, die dagegen spielen. Also diese beiden Bewegungen reagieren aufeinander und schieben sich miteinander an, also über lange Zeit hinweg, nicht? Also wenn wir jetzt zum Beispiel an Fairtrade heute denken, das ist eigentlich nicht so wichtig, wenn man das einfach von der globalen, von der Weltwirtschaft sieht. Aber historisch gesehen ist es letzten Endes einfach ein neues Kapitel in Debatten zu fairem Handel, die zurückgehen bis auf die Bewegung gegen den Sklavenhandel, die weitaus größer war, als was wir heute für Fair Trade sehen. Und die waren dann immer wieder verknüpft mit Entwicklungen in der nationalen Politik, in der Staaten versuchten, ihre regionale Landwirtschaft so weit wie möglich zu verteidigen gegen diese großen globalen Bewegungen. Nicht? Also ich würde es nicht als Entweder-Oder sehen, sondern das sind so Dynamiken, die miteinander verschränkt sind. Ich würde vielleicht ein paar Sachen würde ich ganz gern sagen, weil wir, glaube ich, leicht mit dem Fokus so auf das Huhn und die eigene Scholle so ein bisschen vergessen, wie tief wir in imperiale und globale Prozesse verwickelt sind. Nicht? Also Kaffee, Zucker und auch Schokolade sind nicht vom Himmel gefallen und die werden auch in der Zukunft nicht bei uns angebaut werden. Also wir sind schon verknüpft mit wirklich großen globalen Prozessen und obwohl ich mit Herrn Lemke voll übereinstimme, dass es schön wäre, wenn wir etwas von der früheren Menschlichkeit durch Kontakt und Arbeit und auch Schwitzen in der Landwirtschaft wieder zurückbekommen, würde ich immer schon noch darauf hinweisen, dass viele dieser Lebensmittelprozesse mit Globalisierung einhergekommen sind. Und wir, glaube ich, erinnern müssen, dass in der Vergangenheit die Betonung auf lokale und regionale Stärken häufig nationalistischer und militaristischer Art waren. Also es ist nicht so, dass was bei uns um die Ecke hergestellt wird, von vornherein ethisch besser ist, als was irgendwo anders auf dem anderen Kontinent hergestellt wird und uns durch globale Prozesse erreicht. Also da würde ich schon die Globalisierung so ein bisschen verteidigen wollen.
Ja, da sind wir dann bei einem globalen Thema gerne, das große Erregungsthema innerhalb der Essdiskussion ansprechen, Fleisch. Also das ist ja so der große Erreger in den letzten Jahren gewesen. Und es gibt eine Einschätzung der Welternährungsorganisation FAO, die besagt, dass wenn der Fleischkonsum weiter so steigt wie bisher und angeschlossen bleibt an die Wohlstandsentwicklungen in unterschiedlichen aufstrebenden Ländern, dann wird die Fleischtierhaltung bis zur Jahrhundertmitte sich nochmal verdoppeln. Das ist ein globales Phänomen. Die Länder, die Kontinente exportieren, die Deutschen exportieren und importieren Fleisch. Frau Ulrich, das ist für Sie bestimmt auch ein Fokus des Nachdenkens. Wie ist Ihre Haltung dazu, Fleischkonsum?
Ja, also ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und also Fleisch ist ganz klar nicht gleich Fleisch. Natürlich ist die industrielle Massenproduktion, die wir zurzeit haben, überhaupt nicht nachhaltig und verursacht sehr viele Treibhausgasemissionen und ist auch verantwortlich für Futtermittelimporte und so weiter und so weiter. Aber es gibt auch, wir können auch anders Fleisch herstellen und Fleisch konsumieren. Es gibt andere Modelle, zum Beispiel Weidehaltung. Also Tiere können auch sehr gute Resteverwerter sein von dem, was wir nicht essen. Und ich glaube, wenn wir diese Kreisläufe wieder schließen und Tiere wieder in ihre natürliche Umgebung bringen, dann haben wir schon einen Haufen Probleme gelöst, auf jeden Fall. Und gleichzeitig tun zum Beispiel auch Kühe, die auf der Weide stehen, auch etwas Gutes für den Boden. Sie erhöhen die Bodenfruchtbarkeit, erhöhen das Leben im Boden. Dadurch speichern wir auch mehr Kohlenstoff im Boden. Deswegen gibt es auch viele LandwirtInnen, die sagen, Tiere helfen uns dabei, CO2 einzusparen. Also ich würde das nochmal in den Fokus rücken, dass es nicht nur, also es, das Thema Fleisch ist so riesig und es gibt nicht nur die eine Produktionsweise, sondern sehr viele verschiedene. Und wenn wir es schaffen, Tiere wieder in einen natürlichen Kreislauf zu bringen und sie aus der Nahrungsmittelkonkurrenz des Menschen rausnehmen, dann sieht es schon ganz anders aus. Und was wir aber auch dafür brauchen als VerbraucherInnen, ist ein Verständnis dafür, dass, also was alles miteinander zusammenhängt, dass zum Beispiel zu Milch immer auch Fleisch gehört oder dass zu dem Ei auch das Huhn gehört. Und da brauchen wir auf jeden Fall einen viel, viel umfassenderen und ganzheitlicheren Blick darauf. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir nicht nur das Filet essen auch. Also genau, für mich ist das Thema, genau, das Thema Fleisch sehr groß, aber es gibt auch sehr viele Weisen, wie man das richtig machen kann. Zum Beispiel die Weidehaltung. Ja.
Aber ich verstehe Sie recht, dass Sie keine strikte Verfechterin des Vegetarismus, gar des Veganismus wären. Ich denke auch, dieses Thema ist ein sehr vielseitiges und sozusagen biosystemisches Thema. Es wird sich nicht allein von einer Tierethik her beantworten lassen. Und Herr Lemke, ich glaube, ich habe bei Ihnen gelesen, dass es auch für Sie ein gutes Fleischessen gibt. Das ist natürlich etwas, eine Aussage, mit der man heutzutage durchaus anecken kann. Aber warum?
Ja, das Interessante ist, also das Thema Essen ist in der Philosophie eigentlich immer verschattet gewesen, 2500 Jahre, muss man sagen. Da wurde auch viel für getan, dass die Philosophen über den Geist nachdenken und der wird dann irgendwie dem Essen gegenübergestellt und dann damit das Essen vergessen. Aber was interessant ist in diesem Zusammenhang ist, dass die vegetarische Ethik die Philosophen schon früh bewegt hat. Ja, also es geht schon los bei den Pythagoreern. Platon war Vegetarier. Wir können lernen aus dem Sachverhalt, dass es sagen eine vegetarische Ethik gibt seit 2500 Jahren, die nicht eingehalten wird. Das ist ja der Punkt. Die ist ja völlig marginal. Die ist zwar formuliert worden, diese Ethik, aber die ist sozusagen einfach nicht wahrgenommen worden, abgelehnt, abgewählt. Was können wir daraus lernen? Dass die Message einfach nicht gut angekommen ist, nämlich Verzicht. Und das habe ich mir jetzt in meinen Argumentationen auch zu eigen gemacht. Ich glaube, es geht auch in der Sache gar nicht darum, dass wir komplett verzichten müssen. Ich glaube, es ist mittlerweile gesellschaftlicher Konsens eigentlich schon, und das in wenigen Jahren, dass wir weniger Fleisch essen müssen. Weniger von der Massentierhaltung, aber auch weniger Bio. Also es reicht dann nicht, auf Bio umzustellen, für irgendwie Bio-Tier-Essen, Tierprodukte. Einfach weniger, das ist schon richtig. Aber das viel Spannendere, ethisch auch Abenteuerliche, ist eigentlich, dass wir hinter das Fleisch hinterm Fleisch, sage ich mal. Denn wir essen ja Fleisch nicht, um Tiere töten zu wollen, sondern um bestimmte Esserlebnisse zu haben, bestimmte Geschmacksvariationen und so weiter. Und das Interessante ist eben, das kann man mit einer entsprechend intelligenten Kochkunst und Kochkultur auch tun. Ich sage mal Stichwort Tofu von den Daoisten. Also in der frühen chinesischen Kultur hat man sich überlegt, wenn wir das Tier vom Teller nehmen, dann fehlt da was. Aber irgendwie braucht es auch Eiweiß und es braucht irgendwie auch eine kulinarisch reizvolle Textur und so weiter. Es braucht auch Variation. Nicht nur das Grünzeug, sondern wir brauchen auch ein bisschen Fantasie da drin. Und da kam dann dieses Tofu zum Beispiel, ja, und auch fermentierte Produkte. Und ich glaube, das ist jetzt der Punkt. Auch das spricht sich auch rum in der internationalen Spitzengastronomie, dass die eigentliche kochkünstlerische Herausforderung momentan ist, geschmackvolles Essen zu kreieren, ohne über den Tod des Tieres gehen zu müssen. Das ist das Spannende. Wir können mit mehr Kreativität gleich auch viel Lust haben beim Essen. Noch ist das so ein bisschen immer noch so, oh Gottes Willen, wenn ich jetzt keine, wenn ich das Tier nicht mehr oder das Fleisch nicht mehr auf dem Teller habe, dann schmeckt das alles nicht. Das ist meistens auch richtig, weil wir sind, diese karnivore Esskultur ist einfach sehr präsent überall und da muss man viel umlernen. Aber das finde ich als Ethiker sehr interessant, dass wir also nicht nur mit Verbot kommen müssen, sondern sagen, wir brauchen auch Kreativität, mehr Ästhetik, mehr Experimentalität beim Essen und können gleichwohl ethisch gutes Essen mit Lust genießen. Und noch ein Stichwort vielleicht, das ist schon gesagt worden, wir brauchen vermutlich auch das Tier als Nahrungsergänzungsmittel, jetzt planetarisch gedacht. Es gibt einfach viele Flächen, die da können wir halt keinen Salat und kein Grünzeug anbauen. Das geht einfach nicht, eben Weidehaltung. Und da dann ab und da gewisse, der Pastoralismus ist ja, spielt ja eine große, große Rolle in vielen anderen Kulturen. Also kleinbäuerliche Viehzucht in Gebieten, die wirklich irgendwie einfach nicht für Hortikultur möglich ist. So, nur am Ende, es wird halt wenig Fleisch übrig bleiben. Wenn wir das dann gleich verteilen, sind die Fleischportionen vielleicht noch nicht mehr der Sonntagsbraten am Ende. Ja? Also von daher gesehen, aber die gute Nachricht ist, kein Problem, unser Essen kann sehr lecker schmecken, auch ohne Tier.
Ja, das ist eine frohe Botschaft, die aus der Gastrosophie da heraustönt. Gleichwohl, also momentan ist die Realität, dass 80% der landwirtschaftlichen Fläche, die landwirtschaftlich genutzte Fläche zur Produktion tierischer Nahrungsmittel verwendet wird. Das ist natürlich immens und ich glaube ein Riesenproblem innerhalb des gesamten Themenkomplexes Fleisch oder Fleischproduktion oder tierische Nahrungsproduktion. Aber ich möchte gerne jetzt von der Produktionsseite hin eher zum Konsum. Nochmal Thema Fleisch, um das ein bisschen daran festzumachen. Die Debatte um den Fleischkonsum dauert in Deutschland etwa 30 Jahre, ganz bestimmt schon. Also ich erinnere mich daran schon seit den 90er Jahren. Und innerhalb dieser 30 Jahre ist der Fleischkonsum, wieder Blick auf Deutschland, aber ich denke, das ist in vielen anderen Ländern ähnlich, minimal zurückgegangen. Das bedeutet, Männer essen in Deutschland immer noch so circa 1 Kilo Fleisch pro Woche, Frauen die Hälfte, also ist ein bisschen auch ein Männlichkeitsphänomen vielleicht. Das bringt mich aber zu einer Frage, die das Konsumverhalten insgesamt betrifft und damit zu Herrn Trentmann. Essen ist doch offenbar nicht nur das, was auf dem Teller liegt, sondern eine soziale Praxis oder soziales Ritual, eingebettet in Wertvorstellungen. Müsste man also, wenn man da auf Möglichkeiten blickt, etwas zu verändern, den Konsum als Lebensform nicht betrachten? Also viel weiter als nur sozusagen Essen.
Das ist richtig. Und ich bin Ihnen dankbar für den Hinweis, denn obgleich ich die anderen Sprecher auch unterstütze, also mit ihrer Betonung, dass wir mehr Verständnis haben wollen, dass wir kreativer vielleicht unseren Essensplan angehen sollen, ist es ja letzten Endes so, dass die meisten Menschen die meiste Zeit essen, für die Essen eine Gewohnheitssache ist. Das ist also nicht eine Sache, in der sie rationell reflektieren und sich überlegen, wie will ich denn heute essen, werde ich heute frühstücken oder nicht, sondern das sind Rituale, nicht? Die sich über lange Zeit hin entwickeln. Herr Lemke erwähnte den Sonntagsbraten. Das ist auch so ein Ritual gewesen. Und der ist dann in den letzten 40 Jahren so peu à peu verschwunden, weil unser Wochenende und unser Freizeitverhalten sich verändert hat. Nicht? Also letzten Endes sehe ich das so als Konsumhistoriker. Was dann letzten Endes gegessen wird, ist das Endresultat von einer Vielzahl von verschränkten Praktiken, die überhaupt nichts in erster Linie mit Essen zu tun haben. Also ein gutes Beispiel ist der große Lebensmittelmüll. Im Moment haben wir immer angenommen, dass das große Problem ist, was wir essen. Aber das zusätzliche Problem ist natürlich, dass irrsinnig viel weggeschmissen wird. Warum ist das so? Das ist nicht so, weil die Leute kein Verständnis haben. Also wir haben hervorragende anthropologische Studien, die uns zeigen, dass die meisten Konsumenten wirklich mit großer Sorge ihren Lebensmittelmüll ansehen und ihnen die Tränen in die Augen kommen, in vielen Fällen, wenn sie wieder was wegschmeißen. Dann ist die Frage, warum ist das so? Und da sind eben Gewohnheiten mit Techniken oder Technologien verschränkt. Also der Kühlschrank, unsere Fixation mit bestimmten Fristen und den Daten, die auf Lebensmittel gedruckt werden. Die Idee, dass wenn der Salat so außen ein bisschen braunes Blatt hat, dann ist er vielleicht gar nicht mehr genießbar. Die sind miteinander verschränkt und dazu kommt dann noch ein anderer Freizeit- und Arbeitsrhythmus. Nicht den Sonntagsbraten gab es, weil zu einer bestimmten Zeit die Familie zusammenkam und sich gemeinsam hingesetzt hat und dann was Besonderes gegessen hat. Und der Rest der Woche wurde dann um 6 Uhr pünktlich oder vielleicht in anderen Ländern der alten Bundesrepublik und in der DDR noch ein bisschen früher gegessen und immer letzten Endes immer dasselbe, weil die wöchentliche Routine immer dieselbe war. Was wir jetzt haben, ist ein letzten Endes großes Chaos des Alltags, wo jeder einzelne Konsument sich seine Freizeit selber koordinieren muss. Und dann ruft der Freund an, am Montagabend willst du noch mitkommen ins Kino? Ach ja, machen wir das doch. Und dann gehen wir danach vielleicht noch eine Pizza essen. Und schon ist der geplante Wochenplan, den die Person noch im Kopf hatte, im Supermarkt verflogen. Und die Sachen, die vorher eingekauft worden sind, passen dann nicht mehr in diesen Rhythmus. Und dann haben wir am Ende den Lebensmittelmüll. Also wenn wir was verändern wollen, glaube ich, geht das nur, wenn wir die Gewohnheiten ändern. Also Verständnis ist gut, Information ist auch super. Aber letzten Endes müssen wir ändern, wie wir essen, wie wir das Essen in unsere Arbeits- und Freizeitgestaltung mit einbauen. Nur so kann es gehen. Ich möchte noch einen Punkt sagen, weil Herr Lemke asiatische, also nicht nur die Vegetarier, sondern auch asiatische Philosophen ins Spiel brachte. Ich glaube, wir sollten nicht unterschätzen, dass was im Moment passiert oder seit 20 Jahren passiert in China, ist, dass Gesellschaften, die gewisse umweltfreundlichere Essgewohnheiten haben, die graduierlich aus dem Fenster geworfen haben und zu einem Fleischkonsum umgestiegen sind. Mhm. Das sind also große Veränderungen, hinter denen, was in Deutschland die Grünen sagen zum fleischfreien Tag, von einer globalen Perspektive wirklich so nicht gerade sehr wichtig sind. Ich möchte noch einen Punkt zu den Gewohnheiten sagen. Die Gewohnheiten verändern sich nicht einfach nur so in einem liberalen Raum, sondern Essensgewohnheiten und Konsumgewohnheiten sind schon immer in der Geschichte von staatlichen und kirchlichen und anderen sozialen Interventionen beeinflusst worden. Wenn Sie nach Helsinki gehen zum Beispiel heute, na nicht heute, Sie können nicht nach, also Sie können nach Helsinki, weil Sie in der EU sind, aber ich kann nicht nach Helsinki. Aber vor der Pandemie.
Unser Bedauern ist Ihnen sicher.
Ja, ja. Vor der Pandemie, in dem Jahr vor der Pandemie, hat die Firma, die alle Kantinen in der Universität Helsinki beliefert, die von Studenten geführt wird, haben einfach beschlossen, dass sie Fleisch und auch bestimmte Käse und andere Milchprodukte einfach nicht mehr anbieten werden. Und das wurde mit großer Befürwortung unterstützt. Und so ist es. Also es gibt Gesellschaften, in denen, also diese Fleischthematik wird ganz unterschiedlich angegangen in verschiedenen Ländern und Gesellschaften. Und da sollten insbesondere die Deutschen so ein bisschen mal über die Schulter schauen und sehen, es geht auch anders. Wir sollen nicht einfach davon ausgehen, dass der Konsument immer entscheidet.
Ja, ich möchte gerne Ihren Hinweis aufgreifen, dass sehr viele der Nahrungsmittel eben nicht zum Essen da sind, sondern weggeworfen werden. Insofern ist jeder Konsument eben auch ein Produzent, nämlich von immensen Mengen von Müll. Und ich glaube, innerhalb unserer Konsumkultur ist es, wie Sie auch sagen, strukturell angelegt, dass sehr viele Dinge nicht in den Verbrauch kommen, nicht gebraucht werden, sondern tatsächlich strukturell einfach weggeworfen werden. Und das ist klassischerweise sozusagen ein Bruch in bestimmten Ketten der Sinnerzeugung, denn eigentlich werden ja Nahrungsmittel nicht dazu produziert, weggeworfen zu werden. Klar ist auch, wenn Sie das so beschreiben, Herr Trentmann, dass es hier wirklich starke, wie Sie sagen, Verschränkungen gibt, kultureller Art, aber eben auch wirtschaftlicher, politischer, kulinarischer und ökologischer. Herr Lemke, Ihnen ist das, glaube ich, auch sehr nahe, sehr bewusst sozusagen komplex auf diese Dinge zu schauen. Wo würden Sie Wandelmöglichkeiten in der Ernährungskultur sehen?
Naja, das sehen wir jetzt gerade bei der in den letzten Monaten in der pandemischen Ausnahmesituation. Wenn der, ich sag mal, Work-Life-Balance, wenn das mal sich ein bisschen verändert, wir reden ja schon lange darüber, dass uns die Arbeit ausgeht, aber irgendwie scheint es auch so eine gesellschaftliche Angst zu geben, tatsächlich weniger arbeiten zu müssen. Jetzt mussten wir weniger arbeiten, beziehungsweise sind auch zu Hause gewesen. Und ich glaube, da würde ich ansetzen bei der Frage, wofür lebe ich eigentlich? Was ist eigentlich wichtig im Leben? Also kulturgeschichtlich, wenn man sich das so herleitet, Sie hatten es am Anfang gesagt, diesen Horizont zu sagen, Aufklärung, Moderne. Ja genau, es wurden in den letzten 200 Jahren im Grunde genommen die Voraussetzungen geschaffen, die nicht da waren. Wir hatten keinen Kühlschrank, wir hatten diese ganzen Produkte, die es an anderen Teilen der Welt gibt, nicht. Tomaten mussten erstmal von irgendwo kommen. Jetzt wachsen sie auch bei uns. Das noch mal zum Stichwort der Regionalisierung von globalen Prozessen. Vieles lässt sich durchaus regional herstellen. Aber ich glaube, entscheidend ist tatsächlich, dass wir weniger arbeiten und mehr die Früchte unserer Arbeit, jetzt auch kulturgeschichtlich, lernen zu genießen. Wir sollten ankommen lernen. Also immer weiter Wachstum, arbeiten ist das ist sinnlos. Also das zählt, das war vielleicht in der Vergangenheit notwendig. Da mussten unsere Vorgänger, Vorfahren arbeiten, damit es der nachkommenden Generation besser geht. Es ist uns aber in vielen Dingen jetzt, geht es uns besser. Also ich glaube, wir brauchen wirklich diesen Schritt von einer Arbeitsgesellschaft in eine konviviale Gesellschaft, nenne ich das mal, die sich tatsächlich auch das Essen ins Zentrum rückt. Also wenn man sich das anguckt, in allen Kulturen gibt es diese Idee, gutes Leben heißt zusammenzukommen, tolles Essen genießen, die Wertschätzung, die dem zugrunde liegt, die ganzen ökonomischen, kulturellen, ästhetischen Prozesse, die das voraussetzen, das alles genießen zu lernen. Also wir sind das einzige Tier mit der Küche. Das sind also auch kulturelle Errungenschaften, gut essen zu können. Also jetzt nicht im trivialen Sinne gut, sondern in dem gastrosophisch informierten Sinne. Und von daher gesehen sollten wir bei der Suche nach einem Narrativ, das uns nicht zum Mars führt, weil das ist im Grunde momentan noch das stärkste Narrativ, weil wir den Planeten runterrocken. Wie geht's jetzt weiter? Irgendwie andere Planeten suchen. Dem eine andere Geschichte entgegenzuhalten, das können wir tatsächlich mit Hilfe des Essens, eines bestimmten Verständnisses von Esskultur. Und die setzt eben voraus, dass wir mehr Zeit nehmen für andere Dinge als nur die Arbeit. Zum Beispiel kochen, anbauen Dinge, sich überhaupt interessieren dafür, Leute einladen, dann irgendwie darüber nachdenken, wie man die Dinge macht, fermentiert, einlegt. Da gibt es einen riesigen Bereich, den man gemeinsam erforschen kann. Ich glaube, das würde ich so sagen, da würde ich ansetzen.
Ja, also Stichwort neue Esskultur, das Essen auch wirklich als sehr bewusstes Genussmittel wieder etablieren in bestimmten sozialen Zusammenhängen. Frau Ulrich, ich würde Ihnen jetzt gerne mal ein paar Daten noch vorlegen, um einfach sozusagen die Lage zu sondieren und zu wissen, über wen wir reden oder innerhalb welches politischen und wirtschaftlichen Feldes wir agieren mit dem Ziel einer neuen Esskultur. ich rede wieder mal sozusagen im nationalen Fokus, weil es irgendwie plastischer ist und auch mehr in unseren Handlungsrahmen fällt, als politische Subjekte. Also wenn man die Angaben des Verbandes der Lebensmittelindustrie in Deutschland sich anschaut, dann sind da etwa 5.900 Unternehmen im Bereich Lebensmittel tätig. Der Umsatz 2016 beträgt 171 Milliarden Euro. Davon entfallen 21% auf die Fleischproduktion, ich glaube 13-14% auf Käse, Milch oder so etwas. 5,8 Millionen Menschen arbeiten in der Lebensmittelwirtschaft vom Feld bis zur Ladentheke. Und nur 6% des gesamten Umsatzes im Lebensmitteleinzelhandel entfällt auf zertifizierte Bioware. Das hat sich innerhalb von 20 Jahren, seit Frau Künast Landwirtschaftsministerin war, fast nicht verändert. Sie selbst bezeichnen sich, Frau Ulrich, als Food Activist. Und ich meine, das ist ja eine geballte ökonomische Macht, mit der man es da zu tun hat. Wo kann denn da überhaupt ein politischer Aktivismus ansetzen?
Ja, also vielen Dank für diese Zahlen. Mir fallen dazu sehr viele Sachen ein, die ich sowieso noch sagen wollte. Also das eine ist, was mir sehr wichtig ist, ist, dass wir auch über soziale Ungleichheiten sprechen. Das ist so ein bisschen der Elefant im Raum, weil also es ist ja so, dass wir immer weniger Geld für Essen ausgeben. Aber was parallel angestiegen ist, sind unsere Ausgaben für Mieten zum Beispiel. Und wir brauchen dieses Verständnis, also Leute geben ja nicht aus Spaß oder Leute kaufen ja nicht aus Spaß Lebensmittel, die sie krank machen, sondern oft ist es so, weil sie es nicht, sie sich kein Bio leisten können oder weil eben an anderen Stellen der ökonomische Druck gerade da ist. Und genau, das ist eine sehr große Herausforderung, die wir haben. Neben der Umweltherausforderung ist diese Frage der sozialen Ungleichheiten, genau, und wie wir unseren Wohlstand verteilen. Und genau, da finde ich es eben sehr, sehr wichtig, dass wir diese Agrarpolitik auch von einer sehr guten, auch mit einer sehr guten Sozialpolitik begleiten. Es reicht nicht nur, dass wir unsere Produktion umkrempeln, wir müssen auch eine bessere Sozialpolitik machen, sodass alle Leute sich das leisten können. Das ist sehr wichtig. Und weil Sie eben so viel über Zahlen gesprochen haben und auch über den Handel, eine andere Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist diese unglaubliche Macht des Einzelhandels heute. Also es ist ja in Deutschland so, dass 4 große Unternehmen fast 80% des Marktes beherrschen. Und ich habe vor kurzem nochmal von einem Landwirten gehört, der für sein Kilo Kartoffeln 8 Cent bekommt. Ja. Und dieses selbe Kilo wird dann im Laden für 50 Cent verkauft, was ja auch nicht viel ist. Mhm. Es ist eigentlich nichts. Aber trotzdem ist es ja ein Vielfaches von diesen 8 Cent. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass wir anfangen, diese Macht des Handels ein bisschen zu beschränken. Weil es reicht nicht, dass wir mehr Geld für unser Essen ausgeben, wenn die Margen genau gleich bleiben. Weil, genau.
Also würden Sie übereinstimmen, wenn ich es so beschreiben würde, dass solche Projekte wie die Gemeinschaft oder Slow Food oder andere aktive Einheiten versuchen, auch ein Stück sozusagen Rückgewinnung des Markts durch die Gesellschaft zu betreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall streben wir eine demokratisch gestaltete Lebensmittelproduktion an, die eben nach dem Prinzip des Gemeinwohls arbeitet. Und ja, wir versuchen auf jeden Fall Stück für Stück uns wieder mehr Souveränität zurückzuschaffen. Und das geht zum Beispiel, also wenn Sie sich jetzt vielleicht fragen, wie kann ich das als Verbraucherin unterstützen? Eine große Sache ist zum Beispiel die Direktvermarktung. Also jedes Mal, wenn ich direkt bei einem Erzeuger einkaufe, dann landet auf jeden Fall viel mehr Geld bei ihm oder bei ihr. Aber auch so Konzepte wie zum Beispiel solidarische Landwirtschaft oder genossenschaftlich organisierte Produktion. All das, was ein bisschen die Lebensmittelproduktion aus diesem profitgetriebenen Markt rausholt und schützt, all das hilft auf jeden Fall. Ja.
Ja, ich sehe gerade, wir sind in der Zeit fortgeschritten. Ich hätte da aber noch ein Projekt, das mir wichtig wäre und ich würde gerne Ihnen allen dreien die ähnliche Frage stellen. Und zwar, ich denke mir, wenn wir uns vorstellen, Ich würde das der internationalen Politik nachdrücklich vorschlagen. Es gäbe analog zum Weltklimagipfel einen Welternährungsgipfel der großen Staaten oder aller Staaten dieses Globus. Was müsste denn nach Ihrer Einschätzung, was müssten die dringendsten Anliegen auf der Agenda dieses Welternährungsgipfels oder Weltagrargipfels sein? Welche Veränderungen müssten dort vereinbart werden? Herr Lemke vielleicht zunächst.
Es gibt sowas, Gremium gibt es im Grunde genommen ja schon. Es gibt eine Ethikkommission, die Teil ist, der Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen, also der FAO. Die kennt keiner, aber egal. Also was wäre denn da? Naja, das wurde schon angesprochen, fairer Handel, das ist ganz klar. Also die Preise müssten die wahren Kosten sozusagen abdecken oder widerspiegeln. Das ist, dann müssten wir natürlich auch leider auch an so einen harten Brocken ran, wie Eigentumsrechte von Grund und Boden. Wenn man sich das anguckt, wer da eigentlich wirklich dieses knappe Gut Boden besitzt, dann sind wir da wirklich zurück in Marx' Zeiten, muss man leider sagen. Also Großgrundbesitzer schöpfen da ab. Das müsste man, ich glaube, man braucht eine Agrarbodenreform. Das wird ja auch gefordert von den internationalen Interessenverbänden der kleinen Bauern, schon seit langer Zeit. Das Artensterben muss natürlich sofort gestoppt werden. Wir brauchen eine hundertprozentige Ökologisierung der Landwirtschaft. Also wenn wir hier mal über Klimaschutz reden, dann denken wir immer irgendwie an das Elektroauto. Aber dass wir wirklich jetzt mal die europäische Agrarpolitik da voranbringen, das ist ja ein Trauerspiel, wenn man sich das anguckt. Das läuft alles so parallel, als ob das irgendwie so mit der Landwirtschaft nicht so wichtig ist. Ich glaube, das sind so die Punkte. Die faire Handel und Ökologisierung der landwirtschaftlichen Produktion.
Frau Ulrich?
Also dem kann ich nur zustimmen. Was ich noch machen würde, wenn ich an dieser Stelle wäre, wäre die NGOs einzuladen und die ArbeiterInnen und Beschäftigten einzuladen, die in diesen Bereichen arbeiten, weil es gibt schon sehr, sehr viele Lösungen. Es gibt schon so viele Leute, die so gute Konzepte haben, die sich schon intensiv damit beschäftigen und die sich zusammengeschlossen haben. Und ich finde, wir müssen nicht sehr viel mehr Zeit damit verbringen, neue Lösungen zu suchen, sondern die bestehenden Lösungen, die es gibt, müssen wir mehr unterstützen. Und warum ich auch die ArbeiterInnen einladen würde, ist, weil, das habe ich vorhin schon so ein bisschen gesagt, aber wenn wir über eine andere Form der Produktion reden, müssen wir auch sicherstellen, dass die Leute, die dann umsetzen sollen, dass die auch angemessen entlohnt werden und die auch eine Mitgestaltung, Mitspracherecht haben. Genau, das sind so die Sachen, die ich ergänzen würde.
Also eine sozial-agrarische Veränderungsinitiative, Herr Trentmann, wenn Sie als Historiker mal politisch werden müssten und als Berater da auf so einen Welternährungsgipfel eingeladen würden, was kommt auf die Agenda ganz nach oben?
Die FAO, sagen wir in England, Sie sagen in Deutschland FAO, also die Food and Agriculture Organization, kenne ich sehr gut und habe da auch im Archiv gearbeitet und kann die Organisation, obwohl sie wenig Einfluss hat, nur persönlich empfehlen. Sie hat die beste Kantine der Welt, auf dem obersten Stockwerk mit Blick in Rom auf den Circus Maximus, wo es 10 oder 12 oder 15 Kochstationen gibt, die verschiedene ethnische Leckereien produzieren aus aller Welt. Die Organisation geht zurück auf die Zeit des Zweiten Weltkriegs und der Gründervater, ein Mann aus Großbritannien, der hieß Boyd Orr, war sowohl Ernährungswissenschaftler als auch an globalen Krisen interessiert. Und der Ursprung der Organisation ist eigentlich ein Thema, was jetzt wieder, würde ich mal sagen, erneut auf die Agenda gesetzt werden müsste. Denn Boyd Orr hat es kapiert, dass Ernährungsungleichheiten, die viel größer waren in der Zwischenkriegszeit als heute, verschränkt sind mit globalen Prozessen der Lebensmittelproduktion und Konsum. Und der Ursprungsansatz der Food and Agriculture Organization war es, zu versuchen, die, sagen wir mal, Mitschuld, die wir mit uns rumtragen als Konsumenten im globalen System zu erkennen und aufzudecken und zu verstehen, dass bestimmte Prozesse global mit globaler Verantwortung zusammenhängen. Also daher würde ich, mein erster Vorschlag wäre, so eine Architektur entwickeln, die so ein bisschen dem deutschen Verursacherprinzip entspricht. Das heißt, die Kosten für Fleisch, Milchprodukte, Soja und anderes zurückzuverfolgen in die Herstellerländer, wo es ja Konsequenzen hat, also nicht nur für die Tiere, sondern für den Boden, Wasser und wie auch Luft. Und dass die dann veranschlagt werden. Also das Grundproblem, wir haben über Gewohnheiten gesprochen und vieles mehr, aber Preis ist natürlich extrem wichtig. Wenn ich, wenn meine Wurst letzten Endes jedes Jahr billiger wird seit den 50er Jahren, warum soll ich mich von der Wurst trennen? Die Kosten werden dann einfach ausverlagert. Das muss sich, glaube ich, ändern. Ein zweiter Vorschlag wäre, wirklich über Schulen und Kindheit viel mehr nachzudenken. Ich bin ganz der Meinung von Herrn, dass also Genuss gelehrt werden. Und genauso können Gewohnheiten auch einstudiert werden. Aber wenn Sie sich angucken, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in englischen staatlichen Schulen kostet das Mittagessen, wird hergestellt für 24 Cent, oder Entschuldigung, 24 Pence, also das sind so 30 Cent pro Kind. Da kann natürlich nur Müll drin sein. Solche Dinge müssen sich ändern. Die Kantinen, die jetzt zentral die Schulen beliefert, waren vor 50 Jahren, waren die in den Schulen, wo die Kinder noch sehen konnten, wie Essen hergestellt werden. Das ist alles, hat sich alles verflüchtigt. Also ich würde schon sagen, dass man durch Erziehung, Bildung, also nicht nur Wissen vermitteln kann, sondern so ein bisschen hands-on eine neue Generation daran führen kann. Es gibt keinen Grund, warum es keine Hühner zum Beispiel hinter den Schulen geben könnte. Also man kann da viel machen. Also ich würde, wie gesagt, global herangehen mit Verursacherprinzip und ganz, ganz, ganz an der Graswurzel anfangen, in den Regionen, in den Nachbarschaften bei Schulen.
Ich denke, da gehen Sie bei Herrn Lemke durch eine offene Tür, der das auch längst fordert, eine schulische Ernährungsbildung und kulinarische Kompetenz, die geschult werden soll. Das wären doch schon mal ganz konkrete Vorschläge, die jetzt da gekommen sind. Ich würde jetzt an dem Punkt der Zeit und des Abends gerne unsere Debatte öffnen für diejenigen, die jetzt zugehört haben, zugesehen haben und von Ihrer Seite gerne Fragen aufnehmen.
Also vielen Dank auch von mir erstmal. Also wir fangen mit einer Anmerkung an, die weniger eine Frage ist, als wie gesagt eine Anmerkung von Hubert Schäfer. Der schreibt, durch Corona haben sich Essensgewohnheiten verändert. Es wurde zu Hause gekocht, weil die Restaurants geschlossen waren. Veränderungen, die wir uns vor Corona nicht vorstellen konnten. Ich weiß nicht, ob Sie das kommentieren wollen, ansonsten würde ich tatsächlich weitergehen.
Ich hätte insofern Interesse an dieser Frage, als ich die gerne weitergeben möchte und sie ergänzen möchte. Gibt es denn schon irgendwie ernährungswissenschaftliche, ernährungssoziologische oder Untersuchung dazu oder gibt es da schon irgendwie empirisch belegtes Material, was da passiert ist?
Ich kann da kurz was zu sagen. Das ist höchst unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Also Deutschland ist nicht wie die Türkei und Italien. In Deutschland wurde schon vor der Pandemie, also vergleichend gesehen, viel noch zu Hause gekocht und viel zu Hause gegessen. Das war in vielen Ländern, so im Mittelmeerbereich, anders, nicht? Also wo es schon immer eine Esskultur außerhalb des Hauses viel stärker gab. Also die Deutschen haben zwischen 1970 und 2000 haben häufiger zu Hause gegessen. Und nicht weniger häufig. Das sieht man teilweise nicht, weil natürlich die Restaurantbesuche auch angestiegen sind. Also das familiäre Abendessen ist relativ gut verankert in Deutschland verglichen mit anderen Ländern. Da hat die Pandemie ganz andere Herausforderungen gebracht. Also die Bewegung von im Restaurant essen, Imbiss und Ähnlichem zu Hause essen und zu Hause kochen war viel größer im Mittelmeerbereich als in Deutschland. Und die Frage ist natürlich, inwieweit das sich verstetigen wird oder nicht. Und da wäre meine einfache Antwort darauf, dass das eine offene Frage ist und dass es auch davon abhängt, inwieweit Gemeinde und Städte es den Gaststätten und Imbissen und Kaufhäusern vereinfachen, schnell wieder aufzumachen, längere Öffnungszeiten, Sonntag wird sowieso aufgemacht werden, oder inwieweit es eine öffentliche Konsumpolitik gibt, die ganz gezielt versucht, bestimmte neue pandemische Trends zu stärken, also wie zum Beispiel das Zuhause-Essen. Wenn ich als Regierung sage, die Leute können jetzt auch zu Hause arbeiten, dann würde ich das natürlich unterstützen. Wenn ich die Leute zurücktreibe in die Büros, dann würde ich das dadurch schwächen.
Herr Ulrich, gibt es da von der Seite der Gemeinschaft oder derjenigen, die dort organisiert sind, irgendwie Rückmeldungen? Welche Erfahrungen sind da aufgelaufen?
Also ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es zu mehr Kontakt kam zwischen den VerbraucherInnen und den ErzeugerInnen. Und viele Leute haben sich viel mehr mit dem Thema Essen beschäftigt. Aber so aus meiner Perspektive als Sozialwissenschaftlerin habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass das nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung war, weil es gab ja auch sehr viele Leute, vor allem die in den sogenannten systemrelevanten Berufen, die nicht das ganze Jahr zu Hause saßen, sondern sehr viele Leute haben ja unglaublich viel weitergearbeitet und sogar mehr gearbeitet. Also deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig mit der Hoffnung in Corona, weil, genau, ich weiß nicht, wie viele Leute das wirklich waren.
Also das Reformpotenzial hinsichtlich einer Ernährungswende würden Sie eher als nicht so beträchtlich einschätzen?
Also mal gucken, aber ich habe, ja, zum einen das, was ich gerade gesagt habe, und zum zweiten auch habe ich das Gefühl, dass Menschen ja auch sehr schnell ihren Konsum nachholen wollen und sehr schnell auch vergessen. Man sieht es ja gerade beim Reiseverhalten, dass Leute sehr, sehr schnell wieder zurück zum Alten kommen wollen, ohne jetzt zu pessimistisch zu sein. Aber genau, ich bin da deswegen eher ein bisschen vorsichtig mit den Hoffnungen in Corona.
Fragen noch?
Also dazu passt vielleicht die Anmerkung von Monika Kreiser, die geschrieben hat, kochen kann ich nicht und das ist wahrscheinlich auch nicht meine Leidenschaft. Also ich wünsche mir öffentliche Orte, wo man gesund und gut essen kann. Früher gab es kleine Gaststätten mit niedrigen Preisen und wenigen Gerichten. Die hatten durchaus Stil. Heute sind diese Orte verschwunden, stattdessen zähnige, hochpreisige und aufwendige Orte.
Ja, soll ich da einhaken? Oder?
Ja, bitte.
Genau, weil ein Thema, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist eben dieses Thema Gemeinschaftsverpflegung und gutes Essen für viele Leute. Und das ist ein Thema, was ein bisschen runterrutscht immer, wenn wir über Esskultur und Gastronomie und tolles Essen sprechen. Aber genau, das Essen in den Kantinen zu ändern, ist auch ein sehr großer Hebel. Und daran arbeiten wir auch als die Gemeinschaft. Wir arbeiten zum Beispiel mit der Kantine Zukunft zusammen, die in Berlin diese Ziele verfolgt. Und genau, das ist auf jeden Fall etwas, woran wir auch arbeiten.
Es gibt eine Frage von Jeanne Demuth, die fragt, auf welche Weise wäre es möglich, nachhaltige globale Konsummuster in der Landwirtschaft zu erzeugen? Man denke an China, das gerade einem westlichen Stil des Fleischkonsums nacheifert. Also während die EU den Green New Deal hat, mit anderen Ansätzen läuft China dem entgegen. So werden andere Ansätze und Bestrebungen von Seiten des Westens aufgehoben. In Klammern Treibhausgasemissionen.
Ja. Herr Lemke, kann ich die Frage an Herrn Lemke weitergeben?
Ja, klar.
Ja, gut, das ist ja, also klar, einerseits ist die Globalisierung eine Verwestlichung und von da gesehen, ja, das stimmt, was in China oder auch in Indien stattfindet. Wir haben es schon so leicht berührt in unserem Gespräch. Klar, da steigt dann auch der Fleischkonsum irgendwie in Kulturen, die bisher ohne ausgekommen sind, und gleichzeitig muss man sich das genauer angucken. In China zum Beispiel gibt es durchaus auch ein wachsendes, vielleicht tendenziell technologisches Ökologieverständnis, aber auch da gibt es ein Umdenken aufgrund der ganzen Problematiken, die da eben auch sind. Also von daher gesehen, ich denke insgesamt bei der Frage, gesellschaftlicher Wandel im Bereich des Essens, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel Zeit man da im Blick nimmt. Sind das sozusagen Tage, Wochen, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte? Und ich glaube, bei unserem Thema, auch bei dem Fleisch, brauchen wir längere Zeit. Und von daher gesehen, ist es haben vielleicht diese, einfach...
Haben wir diese Zeit?
Ja, haben wir die Zeit irgendwie gefühlt? Nein. Und es ist, glaube ich, auch wirklich heutzutage, was Weltuntergang, Ängste angeht, bisschen realer, als es in der Geschichte war. Ich meine, das Thema ist immer schon da, aber ich glaube, da spricht einfach die Mathematik zu sagen, der materiellen Kausalitäten einfach da so rein. Aber trotzdem, ich glaube, wir haben die Zeit. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, dass wir das auch so kommunizieren, dass man nicht von morgen alles richtig machen muss beim Essen, sondern dass das auch seine Zeit braucht. Und deswegen dazu gehört auch die Ungleichzeitigkeit, dass wir in den Westen als sagen die Lebensstilvorgeber so quasi jetzt uns an die eigene Nase fassen und anfangen, anders zu essen und zu leben. Und dann spricht sich das vielleicht rum. Und vielleicht ist es sogar so, dass die nachholende Entwicklung in anderen Ländern nicht alle Fehler wiederholt, die wir gemacht haben.
Eine weitere Anmerkung kommt von Hubert Schäfer, der schreibt, wenige Konzerne beherrschen die weltweite Lebensmittelproduktion.
Ja, wenn man das zu einer Frage zuspitzt, dann würde ich das an Herrn Trentmann weitergeben und unter dem Stichwort Veränderungen in der Esskultur, das sind ja historische Prozesse. Diese historischen Prozesse sind offenbar stark beeinflusst von ökonomischen Akteuren, eben dieser großen Konzernen. Haben wir Hoffnung, dass sich da was verändert?
Da gibt es viel zu sagen. Also das Erste ist darauf hinzuweisen, dass, ich weiß nicht, ob das historisch stimmt, dass wir eine größere Konzentration heute haben als jemals zuvor. Nach dem Ersten Weltkrieg, also vor 100 Jahren letzten Endes, hat der American Meat Trust hat 60 oder 70% der globalen Fleischherstellung kontrolliert. Das ist also, glaube ich, nicht, sowas gibt es heute, glaube ich, nicht. Das heißt natürlich nicht, dass es diese Konzentrationen gibt. Erneut würde ich da schon so einen vergleichenden Blick drauf werfen, also wie Lebensmittel und auch Lebensmittelkrisen von den Konsumenten gesehen werden, ist ganz unterschiedlich, auch innerhalb Europas, weil eben Lebensmittelproduktion und Vertreibung und Konsum in verschiedenen staatlichen Rahmen vonstatten gegangen sind. Also Norwegen ist nicht Deutschland und Deutschland ist nicht England. Und da gibt es, wenn man das vergleicht, gibt es eben auch die Möglichkeit zu sehen, dass es durchaus verschiedene Modelle gibt und dass man vielleicht auch von anderen Modellen lernen kann. Also die Grundannahme, dass wir so einfach feststecken, ist meiner Ansicht nach zweifelhaft. Was mich interessiert ist, dass die Frage des Interventionismus nicht häufiger diskutiert wird. Ich will den Grünen nicht ihre Bundestagswahlchancen versauern, aber letzten Endes, wenn wir uns den Konsum angucken, insbesondere in den letzten 100 Jahren, gibt es eine riesengroße Anzahl von staatlichen Normen, die eingeführt werden von Preisen und Steuern und allen möglichen Sachen. Also mir ist nicht, ich bin auch für demokratische Gemeinschaft wie Frau Ulrich, aber mir ist nicht klar, warum man nicht einfach auch mit ganz spezifischen Beispielen ankommen könnte, wo es neue Normen für die Landwirtschaft gibt. Wo einfach
gesagt, Herr Trentmann, Entschuldigung, Sie haben die Debatte um den Veggie Day noch im Ohr?
Wie bitte? Ja, ich weiß, aber nur weil es da mal so einen Gegenpush gibt, heißt es ja nicht, dass man die Kampagne verwerfen soll. Also es gab auch Leute, die gesagt haben, nee, lass die Hände davon von der Sklavenbefreiung, dann geht jegliches Eigentum den Bach herunter. Gab es auch. Und die wurden die haben nicht die Debatte gewonnen. Also da ist schon, mir scheint, das ist ein allgemeines Problem im Westen, aber in Deutschland, insbesondere wenn das Fleischthema aufkommt, ist es ein ganz, ganz, ganz sensibles Thema. Und mir ist also wirklich nicht klar, dass nicht mehr Kommentatoren darauf hinweisen, wie stark unser Konsum sowieso von staatlichen Rahmenregelungen und Normen beeinflusst ist. Also es ist nicht so, dass es eine freie Konsumwelt gibt und dann gibt es einige Leute, die die Landwirtschaft verändern wollen. Diese freie Konsumwelt gibt es ja gar nicht.
Ja, eine letzte Anmerkung noch im Chat, dann können wir die Fragerunde auch nochmal öffnen. Dominik kommentiert die Anmerkung von Monika Kaiser und schreibt: Essengemeinschaften. Ich würde total gerne für mehrere Menschen kochen, als immer nur für mich alleine.
Frau Ulrich.
Ja, das ist eine sehr schöne Vorstellung und ein gutes Schlusswort vielleicht auch. Ich würde noch ein weiteres Schlusswort ergänzen, und zwar, ich würde alle einladen, wählen zu gehen, immer wählen zu gehen. Mir ist persönlich keine Wahl zu schade. Ich wähle überall und mache auch jede Wahl zur Klimawahl und Ernährungswahl. Und genau, das fand ich nochmal wichtig, das nochmal am Ende zu betonen, weil WählerInnen-Stimmen sind immer noch die wichtigste Währung in der Politik. Und genau, Essen ist politisch. Genau, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht noch ignoriert lassen.
Ja, gibt es sonst noch Fragen, die Sie gerne formulieren möchten? Bei allen, die jetzt noch zuhören?
Frau Mausauf hat noch eine Frage.
Ja.
Ja, vielen Dank. Ich habe Ihnen die ganze Zeit aufmerksam zugehört und ich stelle mir eine Frage. Also ich komme auch ursprünglich aus einem kleinen Dorf, aus einer bäuerlichen Gegend in Süddeutschland. Und ich frage mich ständig, wer die ErzeugerInnen dabei unterstützt bei der Bewirtschaftung ihrer Felder beispielsweise. Also wir hatten es gerade von Normen und Auflagen etc. etc. Ich kenne einfach viele Höfe, die kaputt sind, in Anführungszeichen, weil das, was der Bauer in der Vergangenheit von seinem Vater gelernt hat, der wiederum Bauer war, reicht heute nicht mehr aus. Also meine Frage ist, und die Höfe wiederum, die ich kenne, die gut funktionieren, die haben studierte Landwirte in der Familie. Weil man muss ja seinen Chemikerkoffer eigentlich relativ gut beherrschen, um mit diesen Auflagen auch zurechtzukommen. Also meine Frage ist, wer unterstützt ErzeugerInnen dabei, überhaupt den Auflagen auch gerecht zu werden und sie vor allen Dingen auch so umzusetzen, dass sie sich nicht noch jemanden reinholen müssen in den Hof, um dem das anwenden zu können?
Ja, vermutlich brauchen Sie vielleicht sogar noch Kenntnisse in Betriebswirtschaft. Aber diese Frage würde ich gerne an Herrn Lemke weitergeben, der ja in der Diskussion auch darauf hingewiesen hat, dass er gerne eine Wende auch in der Arbeitsstruktur im Agrarsektor sehen würde.
Ja, genau. Also das kann man beobachten jetzt an dem Hype des Urban Gardening, was in den letzten Jahren sehr viel auch mediale Präsenz hat, aber eben auch, da werden Menschen aktiv, die haben Lust tatsächlich vielleicht in der Kombination zu ihrer Homeoffice sich die Hände dreckig zu machen. Und ich glaube, genau darum ging es vielleicht, dass man sich gegenseitig da auch ermutigt, dass man solche Vernetzungen, solche Kooperationen, es wurde schon davon gesprochen, von solidarischer Landwirtschaft, Kooperativen. Ich selber bin auch in solchen Zusammenhängen aktiv. Wünschenswert ist, dass das tatsächlich sich rumspricht und immer mehr es tun und dass es nicht verordnet werden muss. Das wäre dann immer noch ein Szenario, was kommen könnte, aber im Idealfall haben auch jüngere Leute wieder Lust, den Bauernhof entweder zu übernehmen oder suchen sich selber neue Strukturen. Und das geht dann vor allen Dingen irgendwie über ein Kollektiv. Das findet aber statt. Das ist ja eine der optimistischen Geschichten. Diese ganzen zivilgesellschaftlichen Aktivismen finden statt. Also von daher gesehen, man muss es einfach tun und sich dann anschließen und nur so kann es sein, dass die Leute sich nicht irgendwie mit ihrem Hof da irgendwie zu Tode rackern wie früher, sondern dass man halt eben auch noch andere Sachen drumherum macht. Das geht aber eben auch nur, wenn viele diesen Schritt tun und sagen, okay, einen Teil meiner Zeit verbringe ich mit dieser Tätigkeit und mit anderen zusammen. Das ist sehr wichtig. Also dieses Stichwort Kochen, Essen selber machen, das sind auch alles sagen Dinge, die wir besser erleben in Gemeinschaft. Also man kann auch über das Essen und über eine Ernährungswende in dem Sinne auch das Gemeinschaftsleben reaktivieren. So, also da würde ich sagen, loslegen und mitmachen.
Da fand ich Ihren Begriff der Tischgesellschaft als fast ein Modell soziale Utopie drin, mein sehr schön, dass sowohl sozusagen eine sehr lokale oder intime Komponente hat, wie auch sozusagen eine gesamtgesellschaftliche Überlegung einschließt, Tischgesellschaften zu bilden.
Genau, das ist in der Tat so, weil man kann auch diese Idee, die jetzt gerade auch im Chat kam, so ich koche selber alleine nicht gerne, aber ich bekoche gerne. Also diese Gastlichkeit kann man sich ja auch vorstellen mit Kiezküchen. Also das kann ja auch wirklich ein bisschen, das muss ja nicht retro sein, sondern da kann man ja das sehr metropolitan aufziehen. Das findet auch statt. Also von daher gesehen, zentral ist, glaube ich, man braucht einen Telos. Also wofür produzieren wir? Wofür bilden wir uns aus? Wofür haben wir Geld? Und das kulminiert dann tatsächlich in solchen selbstzwecklichen Praktiken wie gut gegessen haben mit anderen. Das trägt das, glaube ich. Und erst wenn man diese Wertschätzung hat, wenn man dieses Telos hat, machen die Dinge Sinn. Deswegen fühle ich mich persönlich auch als Philosoph angesprochen, weil diese Veränderungen finden nicht bei den Großkonzernen statt, die finden auch nicht in der Politik statt, sondern die finden tatsächlich in unseren Köpfen statt. Und da kann die Philosophie im Grunde genommen nur appellieren, aber das eben schon. Und das wurde zu wenig getan. Und ich tue meinen Teil dafür, dass die Idee besser rüberkommt.
Ja, vielen Dank. Gibt es noch Wortmeldungen? Wenn dem nicht so ist, dann würde ich noch ein paar Sätze zum Abschluss sagen. Ich habe immer sehr geschätzt Ernst Blochs Prinzip Hoffnung und vor allen Dingen auch den Anfang, wo er auf die Bedeutung des Hungers hinweist als Antriebsquelle des Lebens und in dieser Antriebsquelle auch sozusagen den lebenserhaltenden Trieb sieht, der auf höherer Ebene die Hoffnungshaltung unseres gesamten Lebens eigentlich dominiert, nicht? Und der Hunger ist sozusagen auch den Antrieb, etwas zu essen zu suchen. Vielleicht müssen wir heute unseren Hunger ein bisschen verändern und auch unsere Trieb- oder Begehrensstrukturen. Der moderne Glücksbegriff, den ich bei Thomas Hobbes antreffe, heißt ja, Glückseligkeit bedeutet den ununterbrochenen Fortschritt des Begehrens von einer Sache zur nächsten. Ich meine, das ist eigentlich eine wunderschöne Formulierung des modernen Konsumismus, nicht? Der ununterbrochene Fortschritt des Begehrens. Ich glaube, wenn wir die ökologische Last dieses modernen Glücksparadigmas anschauen, dann sollten wir einsehen, dass der nicht zukunftstragfähig ist und eher einen Satz von Roland Barthes uns vielleicht vor Augen halten, der mal schrieb, Dinge und eben auch das Essen sind eine Umwandlung des Lebens in Materie. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich denke, wenn wir heute darüber nachdenken, was wir anders machen können, dann sollten wir nicht von Nietzsche ausgehen und eine Umwertung aller Werte verlangen, sondern eine Umwertung aller Entwertungen, die ja in diesem gesamten Überflusssystem und konsumkapitalistischen System stecken. Ich denke, das könnte eine Brücke für die Zukunft sein und ein paar Ideen für die Umwertung der Entwertungen innerhalb des Bereichs des Konsums und der Esskultur haben wir heute, glaube ich, angesprochen. Ich danke sehr herzlich Frau Carla Ulrich, Herr Harald Lemke und Herrn Frank Trentmann in London. Und im Übrigen essen Sie gut. Einen schönen Abend.
Dankeschön. Danke.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.